möchte euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid am heutigen eidgenössischen Dankbuß- und Bettag. Und passend zu diesem Tag halte ich heute eine Predigt zum Thema: Wer Jesus dankt, ehrt Gott. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, bitte ich euch aufzuschlagen. Lukas 17, Verse 11 bis 19. Lukas 17, 11 bis 19, da steht: Und es begab sich, als er, Jesus, nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem, dem großen Ziel, am Kreuz für die Menschen zu sterben. Und so läuft er durchs Grenzgebiet Samarien, Galiläa, und dort trifft er auf 10 Aussätzige, bestehend aus Israeliten, Juden und Samaritern. Und diese 10 Aussätzigen, von denen heißt es, die standen von Ferne. Es ist nämlich so, dass gemäß dem Alten Testament, 3. Mose 13, 46 und 4. Mose 5, 2 folgende, durften Aussätzige den Gesunden nicht zu nahe kommen. Sie mussten außerhalb des Dorfes wohnen und immer einen Mindestabstand zu den gesunden Menschen einhalten. Denn Aussätzige waren kultisch unrein. Das heißt, sie waren unpassend für die Begegnung mit Gott. Sie durften nicht am Gottesdienst teilnehmen und auch nicht in der Gemeinschaft leben. Da waren sie ausgeschlossen. Ja, mehr noch, Aussätzige mussten ständig die gesunden Menschen warnen. Etwa durch ihre Kleidung, die zerrissen war, durch den Bart, den sie verhüllten. Und sie mussten immer rufen: Unrein, 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 sobald sie merkten, dass hier Menschen sind. Wenn wir das beachten, merken wir vermutlich, warum diese ihre Stimme erhoben haben, als Jesus kam und riefen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Stellt euch diese Isolation vor. Jesus, erbarme dich unser. Und Jesus trat hin zu ihnen. Und er sprach zu ihnen: Geht und zeigt euch dem Priester. Denn gemäß dem Alten Testament war es so, 3. Mose 14, dass wenn jemand vom Aussatz geheilt wurde, musste er zum Priester gehen. Und der sagte dann: Geheilt, nicht geheilt, kann wieder am Gottesdienst teilnehmen und kann wieder in die Gesellschaft reintegriert werden. Und diese 10 Aussätzigen sind also jetzt aufgefordert, sich dem Priester zu zeigen. Mit anderen Worten, Jesus sagt ihnen: Ihr seid geheilt. Und diese 10 machen sich auf. Ihre Heilung war an ihren Gehorsam geknüpft. Wie bei Naaman. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Naaman, auch aussätzig. Als er gehorsam war, wurde er geheilt. Diese 10 auch. Werden alle geheilt unterwegs. Das heißt hier: Und als sie hingingen, da wurden sie rein. Vers 15, sie wurden gesund. Einer dieser 10 kehrt um. Vielleicht wisst ihr das Wort für Buße, kann man auch übersetzen mit umkehren. Hier jetzt in unserem Bibeltext steht nicht das gewöhnliche Wort für Buße. Hier steht umkehren im Sinn von einer geografischen Richtungsänderung. Man kehrt um, zurück zu Jesus. Dieser eine macht das und er fällt vor Jesus nieder, wie man das tut vor einem Höhergestellten. Und dann stellt Jesus einige Fragen, diejenigen, die da um ihn stehen. Und er hat ja 100% der 10 geheilt. Wo sind die anderen 90%? Haben die anderen 90% vergessen, ihm zu danken? Und für wen stehen diese 9 Aussätzigen? Diese 9 Aussätzigen stehen für all diejenigen Menschen, die in ihrem Leben schon Gutes von Gott bekommen haben. Aber dann Gott vergessen und ihm den Rücken zugekehrt haben. Menschen, die Gott nicht danken, obwohl sie Gutes im Leben erleben. Gemäß Römer 1, Vers 18 bis 32 ist ja die Sünde, dass wir Gott nicht danken. Also die Sünde von uns Menschen besteht darin, dass wir Gott nicht danken, sondern eigene Wege gehen. Und dann sagt hier Jesus oder fragt, hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Wer Jesus dankt, ehrt Gott. Wer Jesus groß macht, macht Gott groß, weil Jesus ist Gott. Und dann fordert Jesus diesen Aussätzigen in Vers 19 auf. Steh auf, geh hin. Es kommt zu einer huldvollen Erhebung und zu einer Entsendung in ein neues Leben. Die Frage, die sich uns durch diesen Text nun stellt, ist, welcher dieser Aussätzige bin ich? Bin ich einer der 9 oder bin ich der 10? Und ich glaube, wir, die wir fromm, gläubig leben, wenn wir diese Geschichte lesen, denken wir, ja, ich bin natürlich der 10. Denn ich bin ja umgekehrt zu Jesus. Ich bin natürlich dankbar. Aber wenn ich das so lese und dann ein bisschen ehrlicher bin als nur so flüchtig, merke ich, dass ich so oft einer der 9 bin, der das, was Gott mir schenkt, für selbstverständlich erachtet. Manche Ausleger sagen hier, das waren ja Juden vor allem. Die dachten, das steht mir ja zu, gesund zu sein. Nun ja, was die da war, keine Ahnung. Aber so denken wir doch oft. Als Christ steht es mir doch zu, das. Sind wir diese 9 oder der 10? In 1. Thessalonicher 5, 18, haben schon gehört, steht, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid dankbar in allen Dingen. Nun, alle Dinge sind ja viel. Wofür können wir denn dankbar sein? Da gibt es tausende von Dingen. Mal können wir dankbar sein für das Land, in dem wir leben dürfen. Heute besonders. Also wir haben ein wunderbares Land, in dem wir leben dürfen, wunderbare Schulbildung, wunderbares Gesundheitswesen, sogar wunderbar mit den Steuern, naja, zumindest besser als in anderen Ländern. Wunderbar! Wir können für viele andere Dinge dankbar sein, für die Freunde, die wir haben, die Gesundheit, wenn wir gesund sind, den Beruf, die Versorgung. Also ich muss ehrlich sagen, so ganz tief in meinem Herzen bin ich, wenn ich vor dem Essen bete, gar nicht so dankbar fürs Essen, weil morgen gibt es ja auch wieder. Und übermorgen gibt es auch wieder, da muss ich mir keine Sorgen machen. Dankbar für das Land, die Umgebung, in der wir leben dürfen. Auch für das Materielle, das wir haben. Tausende Dinge, wofür wir heute dankbar sein dürfen. Und ich möchte nun aus all diesen tausenden von Dingen 4 Bereiche herausgreifen, wofür wir ganz besonders dankbar sein sollen. Meines Erachtens sind es vielleicht sogar die 4 wichtigsten Bereiche in unserem Leben, wofür wir dankbar sein sollen. Mal zuerst und vor allem können wir Gott dankbar sein für sein Erbarmen für uns. Wenn ich so Geschichten lese mit Aussätzigen, dann denke ich immer, eigentlich ist ja die Situation von uns Menschen genauso wie bei denen. Wir sind isoliert von Gott, nicht durch unsere kultische Unreinheit, nein, durch unsere geistliche Unreinheit. durch die Sünde. Und die Sünde trennt uns von Gott in alle Ewigkeit. Isoliert von Gott in alle Ewigkeit. Da können wir eigentlich nicht anders, als mit den Aussätzigen zu rufen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser, erbarme dich meiner, erbarme dich mir. Und Jesus hat es getan. Hat sich uns erbarmt, war bereit, in diese Welt zu kommen, nach Jerusalem zu gehen, dort zu sterben, dann ist er auferstanden. Deshalb können wir rein werden. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wer das erlebt hat in seinem Leben, muss dafür dankbar sein. Wer mit Jesus unterwegs ist, indem er Jesus als Herrn anerkennt, kann eigentlich Gott nie genügend danken für das, was er in Jesus für uns getan hat. Und diese Dankbarkeit zu Jesus, das Evangelium, verändert unser Leben total. Es stellt uns wie auf die Füße. Ein neues Leben. Diese Dankbarkeit zu Jesus bewirkt, dass wir dankbar sind im Leben auch für andere Dinge. Es ändert nämlich unsere Einstellung. Wisst ihr, Dankbarkeit hat weniger mit dem zu tun, wofür wir dankbar sind, als mit dem, wie wir eingestellt sind. Denke hier an einen 92-jährigen Mann, die Geschichte gelesen, weiß nicht, ob die so stattgefunden hat, aber fand sie noch schön. Ein 92-jähriger Mann kam ins Altersheim. Seine Frau ist gerade vorher gestorben und sein Haus war ihm jetzt zu groß. Und er wollte die letzten Tage seines Lebens noch Gemeinschaft pflegen mit anderen. War geistig noch sehr fit. Und so wartet er in diesem Heim, in einer Halle, bis ihm dann ein Zimmer zugeteilt wird. Nach einer Weile kommt ein junger Pfleger. Und noch bevor sie in den Aufzug gestiegen sind, um dann das Zimmer zu sehen, wo dann die kommenden Tage wohnen soll. Noch bevor sie in diesem Aufzug sind, sagt dieser alte Mann zum jungen Pfleger: "Ah, mir gefällt mein Zimmer, es ist schön da." Und der junge Pfleger schaut ihn an und sagt: "Aber Sie haben doch Ihr Zimmer noch gar nicht gesehen." Sagt der alte Mann: "Wissen Sie, ob mein Zimmer schön ist, ob die Lage gut ist, ob es schön eingerichtet ist, hängt nicht so sehr mit dem Zimmer zusammen, als mit meiner Einstellung. Wissen Sie, ich kann jeden Morgen im Bett bleiben und sagen: Ja, mir tut alles weh, ich hadere mit meinem Umfeld, ich hadere mit mir. Oder ich kann aufstehen und dankbar sein für das, was ich noch tun kann." Die Einstellung ist entscheidend. Der sagt dann: "Ich habe mich entschieden, glücklich zu sein und Gott zu danken für das, was er mir noch gibt." So wie dieser alte Mann können auch wir eine Entscheidung treffen. Es ist wie, wenn man in die Sonne schaut, hat man ja die Schatten hinter sich. Wenn man sich von der Sonne wegdreht, sieht man die Schatten. Und die Schatten stehen wie so das Schwierige in meinem Leben. Es gibt Menschen, die schauen immer nur auf die Schatten des Lebens. Das ist schwierig, das ist mühsam, der tut schwierig, der tut kompliziert. Und dann sieht man immer nur das Schwierige, das Gott im Leben zugelassen hat, was er im Moment gerade zulässt. Oder ich schaue auf Jesus und dann sind die Schatten hinter mir. Ich schaue auf das, was er mir immer wieder an Gutem gibt. Welche Entscheidung treffe ich? Das ist die Frage. Welche Einstellung habe ich? Schaue ich auf Jesus oder weg von ihm? Nun, wenn wir Gott dankbar sind für das, was er für uns getan hat, hat das Auswirkungen und wir sind auch dankbar für viele andere Dinge. Ich möchte noch drei erwähnen. Erstens, ich bin Gott dankbar für meinen Ehepartner. Ich bin mir bewusst, wenn jetzt jemand da sitzt, der nicht verheiratet ist, nicht mehr, noch nicht. Und der Prediger spricht wieder mal über die Ehe. Das ist wie so ein Schmerz, stechender Schmerz und so. Da ist man besonders herausgefordert, Gott dankbar zu sein für die Situation, für den Stand, den Gott einem zugeteilt hat. Aber wenn Sie einen Ehepartner haben, dann bist du ganz besonders aufgefordert, Gott zu danken für deinen Ehepartner. Und zwar, wie er ist. Weiß ja, jeder Ehepartner kennt das Gefühl des Verliebtseins. Das kennt wohl jeder, der verheiratet ist. Als ich verliebt war, so in Debim, meine jetzige Frau, wir waren ineinander verliebt, da waren wir so etwas von naiv. Ich erinnere mich noch, wie wir da spazieren gingen. Und dann sagte ich oder sie, weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, jedenfalls, wir werden das Leben lang immer verliebt sein ineinander, gell? Und dann sagte ich so, und ist okay, der Erste, der nicht mehr verliebt ist, zahlt dem anderen das Wochenende, dass wir uns wieder verlieben. Nun, wir waren etwas naiv damals. Liebe ist nicht primär ein Gefühl. Wisst ihr, verliebt ist man eigentlich gar nicht in den anderen. Verliebt ist man ins Bild, das man vom anderen hat. Verliebt ist man in das Ideal. Man kennt sich ja am Anfang noch gar nicht. Und dann lernt man sich kennen und dann kommt es hoffentlich zur Liebe. Und Liebe ist nicht zuerst ein Gefühl. Also ich muss sagen, ich bin immer mal wieder verliebt. Das ist nicht so das Problem. Aber Liebe ist vor allem eine Entscheidung. Ich entscheide mich, den anderen zu lieben, und zwar wie er ist, mit all seinen Ecken, mit all seinen Macken, mit all dem, was nicht so vorteilhaft ist, mit all den Falten, deinem vielleicht unvorteilhaften Körperbau, der sich da unterdessen angebaut hat. Und ich liebe meinen Partner, wie er ist, nicht wie ich ihn gerne hätte. Wisst ihr, das heutige Eheverständnis ist ja, oder das heutige Ehegelübde, wenn man so in der Kirche ist, hört man oft, ich liebe dich heute und deshalb heirate ich dich. Oder man verspricht sich das. Ich heirate dich, weil ich dich heute liebe. Und dann ist am nächsten Tag, vielleicht noch nicht, aber vielleicht ein paar Jahre später, dieses Gefühl weg. Ja, und dann muss man sich halt umorientieren. Und es ist dann gar kein Problem, einen attraktiveren Partner zu finden, der einem wie eine Neuauflage des alten Glücks verspricht. Das ist das heutige Eheverständnis, das Ehegelübde. Demgegenüber gibt es das christliche Ehegelübde. Bei der Hochzeit sagen wir eigentlich nicht, ich heirate dich, weil ich dich heute liebe. Nein, wir sagen, ich heirate dich und werde dich auch in Zukunft lieben. Das ist ein grundsätzlich anderes Ehegelübde. Ich verspreche dir heute, ich werde dich auch in 10, 20, 30, 40 Jahren noch lieben. Und wisst ihr, das geht nicht, wenn das nur ein Gefühl ist. Gefühle kann man nicht befehlen. Das ist eine Entscheidung. Liebe Eheleute, ich möchte euch heute Morgen dazu auffordern, Gott dankbar zu sein für euren Ehepartner. Und ich weiß, dass bei manchen die Ehe vielleicht gar nicht so einfach ist im Moment. Dazu habe ich eine wunderbare Statistik gelesen letztlich. Wisst ja, Zahlen und so und ich, so, das ist eine Liebe für sich. Und diese Statistik besagt, dass man herausgefunden hat, gemäß einer Langzeitstudie, heißt auf Deutsch, gemäß einer Langzeitstudie ist so, dass 2/3 all derjenigen, die ihre Ehe als schwierig empfinden, nach 5 Jahren eine schöne, glückliche Ehe führen, wenn sie bereit sind, zusammenzubleiben und sich nicht scheiden zu lassen. Sag's noch einmal. Gemäß einer Studie sind 2/3 aller Ehepartner, die heute eine unglückliche Ehe empfinden, nach 5 Jahren glücklich mit ihrem Ehepartner, wenn sie bereit sind, zusammenzubleiben und sich nicht scheiden zu lassen. Das macht Mut. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Ich bin Gott dankbar für meine Gemeinde. Für einige, die mir heute zuhören, ist das ja überhaupt kein Problem, dankbar zu sein für die Gemeinde, in der man ist. Man freut sich an dem, was man hier erlebt. Ich muss sagen, als ich da an der Taufe dabei war vor 4 Wochen, diese 13 Zeugnisse gehört habe, da musste ich Gott vorher und nachher einfach danken, dass ich in dieser Gemeinde Pastor sein darf. So etwas miterleben darf. So dankbar für meine Gemeinde. Aber vielleicht sitzt heute jetzt jemand hier, der sieht so das eine oder andere, was nicht ganz so optimal ist in dieser Gemeinde. Ich muss sagen, wenn man ein Insider ist, sieht man schnell Dinge, die nicht so optimal sind. Ich bin ja ein Insider dieser Gemeinde. Und ich sehe immer mal wieder Dinge, die finde ich nicht so optimal hier. Und die wünschte ich mir anders. Und da kommt mir manchmal ganz ehrlich der Gedanke auf, ach, wenn es doch nur anders wäre. Ach, wenn es nur so wäre in dieser Gemeinde, wo ich gerade den Kanzeltausch gemacht habe. Ich sehe ja so viele Gemeinden, Sonntag für Sonntag. Aber wenn es nur so wäre in diesem Punkt, wie der Pastor mir wieder erzählt, so eine Gemeinde möchte ich auch. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken auch. Vor einigen Monaten predigte ich in einer anderen Gemeinde. Nach dem Gottesdienst kommt ein Ältester der Gemeinde auf mich zu und erzählt mir, wie alles schwierig ist in seiner Gemeinde. Das müsste anders sein und diese müssten anders sein und die sind theologisch auch falsch und alles hat er mir da erklärt. Ich habe viel zugehört, mir unverblümt erklärt, wie es ist. Habe ein bisschen mit ihm gesprochen und dann habe ich ihn vor allem eine Frage gefragt. Habe ihn gefragt, liebst du die Gemeinde, wie sie ist, mehr als dein Bild, wie die Gemeinde sein sollte? Oder anders ausgedrückt, liebst du dein Traum von der Gemeinde mehr als die Gemeinde, in der du bist? Was sagt er mir? Er sagt mir, liebt denn nicht jeder sein Bild der Gemeinde mehr als die Gemeinde? Ein paar Monate später hat er von einem Tag auf den anderen die Gemeinde verlassen mit seiner Familie. Er hatte kein Ja mehr zu dieser Gemeinde. Und so entscheide ich mich immer wieder von Neuem. Ich will die Gemeinde lieben, wie sie ist. Warum? Weil Jesus die Gemeinde liebt, wie sie ist. Ja, Jesus liebt mich, wie ich bin. Wisst ihr, Jesus ist nicht für mich gestorben, als ich perfekt war. Nein, die Bibel sagt, Jesus stirbt für Menschen, die seine Feinde sind. Jesus stirbt für eine Gemeinde, die alles andere als perfekt ist. Weil er diese Gemeinde, wie sie ist, liebt. Und so entscheide ich mich immer wieder von Neuem. Ich liebe die Gemeinde, wie sie ist und nicht, wie sie gerne sein könnte. Ich entscheide mich, der Gemeinde mein Ja-Wort zu geben. Ich habe festgestellt, dass es zwischen der Ehe und der Gemeinde viele Gemeinsamkeiten gibt. Nicht nur, dass die Gemeinde ja die Braut von Jesus ist, sondern es gibt auch sonst ganz viele Gemeinsamkeiten, nämlich wenn man einen attraktiveren Partner sucht, wird man ihn immer finden. Wenn man eine attraktivere Gemeinde sucht, wird man diese immer finden. Das ist kein Problem, also da bin ich Realist genug. In unserem Umfeld gibt es 40, 50 Gemeinden, da ist bestimmt eine attraktiver noch. Und in einer Ehe gibt es immer mal wieder Schwierigkeiten. Nein, in der Gemeinde natürlich nicht, da sind wir ja Heilige. Leider nein. Auch hier gibt es Probleme, Schwierigkeiten, wo man am liebsten weglaufen wollte. Und deshalb ist es so wichtig, der Gemeinde immer wieder das Ja-Wort zu geben. Ich habe dazu ein ganz gutes Büchlein gefunden, mal das letzte Mal gelesen von Joshua Harris. Es heißt, mehr als ein Sonntagsflirt. Gib der Gemeinde dein Ja-Wort. Hervorragendes Büchlein, nicht nur von der Dicke aus sonst. Und es gibt ja viele Bücher, die ich lese. Ich lese ja die ganze Zeit. Und manchmal lese ich, ja, ist gut. Und dann gibt es so diese Büchlein, denke ich am Schluss. Das ist so genial, das hat mich jetzt richtig bewegt auch, herausgefordert, provoziert. Gib der Gemeinde dein Ja-Wort. Wenn du deinem Ehepartner gegenüber kein inneres Ja mehr hast, dann kann dein Ehepartner tun und lassen, was er will. Dein Nein bleibt. Es gibt ja Männer oder Frauen, die haben ihrem Ehepartner gegenüber wie ein Nein innerlich. Und der andere merkt dann das und er möchte die Ehe retten und er gibt sich so Mühe, macht Komplimente. Sie werden missinterpretiert. Er tut so etwas, so vieles zuliebe und der andere merkt es nicht. Und er gibt sich so Mühe, aber das Nein bleibt. Wisst ihr, der Einzige, der wieder ein Ja bekommen kann, bin ich. Ich kann das Ja im anderen nicht bewirken. Wenn der mal ein Nein hat zu mir, kann ich machen, was ich will. Es wird immer mit einem negativen Vorzeichen gesehen. So auch in der Gemeinde. Wer mal ein Nein hat zur Gemeinde, da kann die Gemeinde tun, was sie will. Es wird immer missinterpretiert. Dazu kommt mir gerade spontan etwas in den Sinn. Vor einem halben Jahr Wir hatten zum ersten Mal zwei Gottesdienste. Im zweiten Gottesdienst kommt jemand auf mich zu und sagt, wow, ich spüre hier den Heiligen Geist. Gleichen Gottesdienst habe ich danach gehört, dass jemand sagt, ich hatte so eine Bedrücktheit in mir. Das Vorzeichen ist entscheidend. Meine Einstellung. Und so möchte ich euch ermutigen, wieder zu einem Ja zu kommen. Ein Ja auch zur Gemeinde, darum zu ringen. Vielleicht braucht man dazu ein Gespräch mit jemandem, der das Ja schon hat. Vielleicht mit deinem Ältesten. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber gibt es denn nicht auch legitime Gründe, die Gemeinde zu wechseln? Ja, die gibt's. Ich kenne mindestens 10 Gründe. Die stehen nämlich auch da drin. Also vielleicht gibt es noch mehr. Aber 10 Gründe, wo ich sagen muss, wenn einer dieser Gründe bei dir zutrifft, dann bitte wechsle die Gemeinde. Also oder du darfst zu mir, ja. Vielleicht ist es mal gut, das mal nachzulesen und sich dann zu überlegen, aus welchen Gründen heute die meisten Menschen wechseln. Ich für meinen Teil entscheide mich immer wieder dafür, Gott dankbar zu sein für meine Gemeinde. Und wisst ihr, wenn man dankbar ist, sieht man plötzlich ganz vieles, wofür man dankbar sein kann. Letzten Mittwochabend kam ich da ins Bibelseminar, dann sah ich bei der Technik Sammy Vicky war dort. Und ich sagte so, schön, bist du wieder am Technik machen? Schon wieder, gell? Weil ich wusste, vor 2 Wochen, als ich hier zum letzten Mal predigte, war er auch schon Techniker in beiden Gottesdiensten. Dann sagte er mir, ja, die letzten 3 Mal habe ich im Gottesdienst Technik gemacht. 3x2 Gottesdienst. Gestern Abend hielt er im IG-Weekend eine wunderbare Andacht. Ich komme ja auch direkt vom IG-Weekend heute Morgen dahin gefahren. Wenn ich solche Menschen sehe, dann muss man nicht sagen, du musst und das auch noch. Und er macht das mit Freude. Und dafür bin ich dankbar. Das motiviert. Jetzt noch ein dritter Punkt, wofür wir Gott dankbar sein sollen. Meine Arbeitsstelle. Gerade wenn man keine Arbeitsstelle hat, ist das besonders schwierig. Man herausgefordert, Gott hier auch dankbar zu sein. Ich sehe ganz viele ungesunde Einstellungen zur Arbeit. Auch unter Christen. Zum Beispiel so die Einstellung, meine Arbeit hat nichts mit dem Glauben zu tun. Oder am Sonntag da, ja, Glaube, und dann unter der Woche, das hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Andere sagen, vielleicht, meine Arbeit ist sinnlos, belanglos, nicht erfüllend. Oh, wenn ich doch nur den ganzen Tag die Bibel studieren könnte, mich in die Gemeinde investieren könnte. An meine Arbeit, nein. Und ich habe keine Lust zu arbeiten, bin einfach faul. Das sind 3 ungesunde Einstellungen. Und dann gibt es noch eine 4., gerade auf der anderen Seite. Meine Arbeit ist mein Ein und Alles. Es wurde zum Gott. Das sind ungesunde Einstellungen. Und die Bibel macht deutlich, dass Arbeit eine Gabe Gottes ist. Sie ist nicht Folge des Sündenfalls. Nein, Gott hat, als er den Menschen schuf, ihn in einen Garten gesetzt. Und dann kam der Sonntag, freier Tag. Aber dann kamen 6 Tage, sollst du arbeiten. Und der Mensch hatte im Garten Eden, im Paradies, den Auftrag, den Garten zu bebauen. Zu arbeiten. Für viele Menschen ist ja das nicht unbedingt so Paradies, wenn sie an die Arbeit denken. Für viele Menschen, vor allem junge Menschen, besteht das Paradies eher darin, dass man nichts tun muss. Nichts tut, außer vielleicht stundenlang so mit dem Daumen oder Zeigefinger über so ein viereckiges Ding zu streicheln. Das ist Paradies. Nein. Arbeit ist grundsätzlich etwas, was uns erfüllt. Wir wurden nicht dazu geschaffen, faul zu sein. Die Bibel sagt, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr, Sprüche 6,6. Wir wurden dazu geschaffen, zu arbeiten. Nicht die Arbeit an sich ist Folge des Sündenfalls, sondern die Umstände. Und vielleicht erlebst du ganz eine schwierige Arbeitssituation. Dem Chef, den Mitarbeitern, denk hier an eine Frau, die hat eine so schwierige Stellenpartnerin. Als sie da seelsorglichen Rat bei mir suchte, musste ich ihr sagen, es ist jetzt 11:45, du bist kurz vor einem Burnout, wenn du so mit mir sprichst. Vielleicht ist es wirklich dran, die Arbeitsstelle zu wechseln. Das sind die Folgen des Sündenfalls. Vielleicht auch, meine Arbeit ist so langweilig, immer das Gleiche, so mühsam, ermüdend. Das sind Folgen des Sündenfalls. Wenn wir eine Arbeit haben, aber sollen, dürfen wir Gott dankbar sein, dass wir arbeiten können. Wenn du keine Arbeit hast, Arbeitslosigkeit ist keine Sünde. Faulheit ist Sünde. Arbeitslosigkeit ist keine Sünde. Es ist weniger. Und jetzt, wenn wir aber eine Arbeitsstelle haben, dann können wir mit dieser Arbeitsstelle Gott ehren. Und da ist es weniger entscheidend, was ich tue, als wie ich es tue. Ich meine, dass es fast keine Berufe gibt, womit man Gott nicht ehren könnte. Also mit jedem, fast jedem Beruf kann man Gott ehren. Es steht in 1. Korinther 10, 31, tut alles zur Ehre Gottes. Alles. Wir arbeiten nicht in erster Linie für den Chef, sondern für Jesus, zu seiner Ehre. Nun, wie können wir Jesus ehren mit unserer Arbeit? Indem wir motiviert arbeiten. Oh, Montag, nein, schon wieder Montag. Oder ich sage, ich darf arbeiten, auch wenn es ein bisschen mühsam ist, manchmal. Indem wir ehrlich arbeiten, das Geld über den Tisch statt unter dem Tisch durchgeben. Und wir geben auch dadurch Gott die Ehre, indem wir ein Zeugnis sind am Arbeitsplatz. Als ich hier meine erste Predigt hielt, der FEG Aarau, das war im November 2010. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Ich kann mich daran erinnern, am Ausgang kam ein Mann auf mich zu. Ich glaube, er fand die Predigt gar nicht so schlecht. Wir kamen ins Gespräch. Und dann sagte er mir, schau mal, die zwei da, denen konnte ich diese Woche gerade etwas verkaufen. Ich weiß nicht, wann es genau war. Schau, jetzt sind sie in dieser Gemeinde. Er hat sie zu Jesus geführt. Das hat mich so begeistert, habe ich gedacht, in diese Gemeinde komme ich gerne. Das sind Menschen, die nutzen ihre Möglichkeiten am Arbeitsplatz, um Jesus zu ehren. Zusammengefasst wollte ich heute mit dieser Predigt Folgendes mitgeben. Wir sollen Gott danken und alle Zeit dankbar sein. Zuerst einmal für sein Erbarmen. Das Evangelium verändert aber auch unsere Einstellung. Unsere Einstellung, dass wir dankbar sind für den Ehepartner. Dankbar für die Gemeinde und dankbar für meine Arbeitsstelle. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, mir fehlt das Ja zu meinem Ehepartner. Mir fehlt das Ja zur Gemeinde. Oder mir fehlt das Ja zur Arbeit. Heute ist ja nicht nur Danktag, es ist auch Bußtag. Und da ist vielleicht dran, Buße zu tun. Sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich so undankbar bin. Schenk mir wieder neu das Ja. Wir hören jetzt ein Musikstück. Ich möchte euch ermutigen, dieses Musikstück dazu zu nutzen, um Gott Antwort zu geben. Ich bete noch. Und Jesus, vielen Dank, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Wir haben das in keinster Art und Weise verdient, dass du uns so sehr liebst. Vielen, vielen Dank. Und Jesus, hilf uns auch dankbar zu sein für das, was du uns gegeben hast. Dankbar zu sein für den Ehepartner, den wir haben, wie er ist. Dankbar zu sein für die Gemeinde, so wie du sie liebst. Dankbar für die Arbeit, die wir haben dürfen, weil wir dadurch dir die Ehre geben können. Vielen Dank. Und jetzt bitte ich dich, wenn jemand hier sitzt, der das gerade schwierig erlebt, begegne du, hilf du. Amen.